die fühlt sich heute nicht so gut und deswegen kann sie nicht mitkommen, lässt euch aber herzlich grüßen. Als ich 1982 gläubig wurde an Jesus, da lebte ich in einer katholischen Familie, in einem überwiegend katholischen Dorf. Meine Mutter, die ist jetzt vor fast 4 Jahren gestorben, aber ich weiß, dass ich sie im Himmel wieder treffen werde, war damals sehr katholisch und sie war eine glühende Marienverehrerin. Ich hatte in meinen ersten Glaubensjahren viele Auseinandersetzungen mit ihr darum. Meine Schwester war auch gläubig geworden. Und irgendwann hat meine Schwester gesagt, du Mama, geh doch mal zu der Bibelstunde. Der katholische Religionslehrer von mir hält die. Die hat ganz neu begonnen. Da kannst du doch hingehen. Das ist doch ganz ungefährlich für dich. Katholisch. Und tatsächlich, meine Mutter ist da hingegangen. Aber das hat sie uns nicht erzählt. Ach, ich muss als junger Mann viele Fehler gemacht haben. Weil sie hat es nicht erzählt. Sie hat wahrscheinlich gesagt, ich will nicht wieder eine Auseinandersetzung mit dem Alfred haben. Sie hat es aber viele Jahre später erzählt. Und da hat sie so ganz beiläufig mal gesagt, zwischen Küche und Essen abräumen, ach übrigens, da war ich in dieser Bibelstunde. Und da ist mir klar geworden in der Bibelstunde, die Pharisäer, das sind ja wir. Boah, mich hat das umgehauen, weil in unserem Dorf gab es Pharisäer. In unserem katholischen Dorf wurde auch viel über Pharisäer gesprochen. Das ist ein Pharisäer, wurde gesagt, wenn einer so fromm tat und genau das Gegenteil lebte. Das war ein Pharisäer, so scheinheilig, heuchlerisch. Das war ein Pharisäer. Aber die andere Seite kannte meine Mutter gar nicht, dass es gar nicht nur um die Heuchelei ging. Dass, wenn man einfach nur fromm war, sehr fromm war, gibt ja sogar so eine Bibel-TV-Serie, super fromm. Wer hat die schon mal gesehen? Super fromm. Das ist super fromm. Das müsst ihr euch mal angucken. Meierhöfer, der war mit mir in Wiedenest, also der das moderiert. Den kenne ich aus Wiedenest. Der macht ganz tolle Interviews mit super frommen Leuten. Aber es ist nicht so schlimm, wie es sich anhört. Ist nicht so schlimm. Überzeugt euch selber. Also, meine Mutter hat da erkannt, ein Pharisäer kann auch jemand sein, der einfach nur super fromm ist und dabei auf andere herabschaut. Wow. Und das hat die in der katholischen Bibelstunde begriffen. Und Gott hat so viele Wege, Menschen zu sich zu führen. Und das war so einer der Anfänge, glaube ich, bei meiner Mama. Wer waren eigentlich die Pharisäer? Zur Zeit Jesu. Eine ganz große Gruppe, Sekte innerhalb der jüdischen Community. Ihr Name kommt von Parash, dem aramäischen Wort für trennen. Wow, trennen, das ist ein tolles Thema, ne? In unserer Gesellschaft auch ganz vogue wieder und in, sich von anderen zu trennen. Sie wollten sich trennen, sie wollten sich abheben von allem Sündigen. Die Pharisäer waren sozusagen die Puritaner des Judentums. Und ich habe gestaunt, wie viele Dinge die Pharisäer mit mir, vielleicht mit uns, gemeinsam haben oder hatten. Die glaubten an Engel und Geister, sie glaubten an die Unsterblichkeit der Seele, sie glaubten an die Auferstehung des Leibes, sie glaubten an die Wirksamkeit von Gebet und Fasten, sie glaubten an das Spenden des zehnten Teils ihres Einkommens. Sie glaubten daran, die Feiertagsruhe unbedingt halten zu müssen. Kommt euch das bekannt vor? Und noch darüber hinaus, aus Angst, irgendein Gebot Gottes zu übertreten, haben die Pharisäer um das Gesetz, ach, willst du mich einfangen, Klaus? Ach, Entschuldigung, alle, die mich später nochmal im Fernsehen sehen oder auch nicht sehen. auch euch eine herzliche Begrüßung. Also um das Gesetz herum, damit man das ja nicht übertrat, machten die einen Zaun. Einen Zaun um das Gesetz. Das heißt, die Gebote der Pharisäer fingen schon viel früher an, als was in der Bibel steht. Kennen wir auch, also einige von uns, ich glaube alle, die über 50 sind, so wie ich, oder über 60, die wissen das, dass man als Christ früher nicht ins Kino gehen durfte. Nicht nur in schlimme Filme, man durfte überhaupt nicht ins Kino gehen. Das war so ein Zaun um das Gesetz. Man wollte junge Leute bewahren vor Gesetz, vor Sünde und vor Abfall von Gott. Also durften sie nicht ins Kino. Sie durften auch zu keiner Tanzveranstaltung. Wer kennt das? Wer kennt diesen Zaun? Ja, also sind doch schon einige, ja. Also das ist interessant. Pharisäer, also bevor ihr heute hier hingekommen seid, wart ihr ziemlich sicher, kein Pharisäer zu sein. Und ich weiß schon ein bisschen länger, weil ich habe mich schon länger damit beschäftigt, mit der heutigen Predigt. Wenn Jesus in den Evangelien auch harte Worte gegen die Pharisäer gerichtet hat, gerade nach seinem Einzug nach Jerusalem, wo er diese Wehe rufe, Wehe Pharisäer und Schriftgelehrten, dann aus dieser Zeit habe ich immer gedacht, ach, Jesus hatte die Pharisäer nicht so lieb. Nee, nicht ganz so lieb wie die anderen. So weiß ich doch, er hatte sie sehr, sehr, sehr lieb. Und warum sage ich dreimal sehr? Weil in Lukas Kapitel 15, in diesen berühmten Geschichten und Gleichnissen, drei Gleichnisse den Pharisäern gewidmet sind. Drei Gleichnisse, das vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze und vom verlorenen Sohn. Das Kapitel zeigt den Anlass der drei Gleichnisse am Anfang. Zu Jesus kamen unaufhörlich Zöllner und sündige Menschen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer, da sind sie. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und er isst sogar mit ihnen. Und darauf hat Jesus mit drei Gleichnissen geantwortet. Ihr kennt die Zahl 3 aus der Bibel. Eben haben wir es gehört in deiner Moderation, sehr schön. Trinität, also Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Aber es kommt noch anderes, die dreifache Schnur, die ganz schlecht zerreißen kann, aber auch die drei Zeugen. Aus dem Mund von drei Zeugen soll jede Sache festgestellt werden. Das heißt, was dreimal gesagt ist, ist absolut sicher, fest und absolut wichtig. Aus dem Grund kommt diese Geschichte eigentlich in anderen Worten dreimal vor. Der Hirte verliert und findet sein Schaf. Eine Hausfrau verliert und findet eine wertvolle Münze, die einen Tageslohn eines Tagelöhners ausmachte, also eine wichtige Münze. Ein Vater verliert und findet seinen Sohn. Und alle diese Geschichten enden damit, also mit dem Finden enden die nicht. Nein! Was passiert nach dem Finden in all diesen drei Geschichten? Da wird gejubelt, da werden Leute zusammengerufen, da wird gefeiert. Eine wundervolle, fröhliche Feier. Die Person ruft zu der Feier, die das Verlorene wiedergefunden hat. Auch bei der Geschichte vom verlorenen Sohn. Nur die letzte Geschichte, also wenn ihr Lust habt oder wenn ihr sagt, das weiß ich, kenne ich alles gar nicht, dann lest einfach mal Lukas Kapitel 15 nochmal heute oder im Lauf der Woche nochmal durch. Also ich habe mir das nicht ausgedacht, das ist echt bombig. Die letzte Geschichte endet nicht mit der Feier. die letzte Geschichte überbietet die anderen beiden Gleichnisse, ist der Höhepunkt der drei Gleichnisse, weil Jesus darin dem älteren Bruder einen Spiegel vorhält. Und eigentlich damit den Pharisäern einen Spiegel vorhält, denn die Geschichte ist genau die Geschichte, die gerade passiert ist. Als Jesus mit Sündern zusammensitzt, mit ihnen isst, sie liebevoll annimmt, ihre Fragen beantwortet, ihnen erklärt, wie sehr Gott sie lieb hat. Wer von uns lässt sich eigentlich gerne, bin ich im Bild? Also lässt sich eigentlich gerne einen Spiegel vorhalten? Ich glaube niemand. Wir alle ertragen so schwer Kritik, weil, also mir geht es jedenfalls so, kritisiert werden, das geht zuerst, man meint immer zuerst, es geht gegen die Person, es geht gegen mich selber und es gar nicht gegen die Sache, die einfach besser laufen könnte. Eine Chance hat die Kritik und der Spiegel, wenn ich weiß, dass die Person, die mich kritisiert, mich lieb hat. Dass sie das tut aus Liebe, weil die Person möchte, dass ich Wege habe, dass es toll weitergeht. Ich habe gerade gehört, hier hat jemand B2 bestanden. Wer ist die Person? B2. Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Und jetzt kannst du ja durchstarten auf die A1. Von der B2 auf die A1. Also das ist jetzt nicht nur ein Witz, das meine ich ernst. Jesus schenkt uns immer Erfolge, damit wir dann einen Weg haben und Mut haben und auch die Hoffnung haben, dass weitere Wege sich öffnen. Das brauchst du und das schenkt dir Gott. Also wenn du weißt, dass etwas aus Liebe geschieht, dass auch schon mal eine Kritik gesagt wird aus Liebe, dann ist es was anderes. Ob die Pharisäer das begriffen haben? Die Geschichte bleibt ja am Ende ganz, ganz offen. Das finde ich toll. Die Geschichte, was der ältere Bruder am Ende macht, bleibt offen. Aber zunächst das Gleichnis nochmal in Zeitraffer. Der Vater hat dem jüngeren Sohn das Erbe ausgezahlt. Der hat es vergeudet. Eine Hungersnot hat ihn zurück ins Vaterhaus getrieben. Und er wagt dort kaum zu hoffen, dass er überhaupt wieder angeguckt wird, dass er überhaupt eine Chance hat, als Knecht wieder im Vaterhaus arbeiten zu dürfen. Das wagt er kaum zu hoffen. Voller Reue kehrt er zurück, aber sein Vater ist überglücklich. Er ist erleichtert und er ist unfassbar großzügig. Er läuft ihm entgegen und er gibt ihm alle Sohnesrechte zurück. Er behandelt ihn so, als wäre nichts Böses geschehen. Nimmt ihn wieder an als sein Kind. Was für eine Freude, was für ein Jubel. Verloren und wiedergefunden, tot, aber wieder lebendig geworden. So sagt es zweimal der Vater. Bis in viele Einzelheiten spiegelt diese Geschichte das wieder, was Jesus getan hat, als er bei den sündigen Menschen, als den korrupten Zolleintreibern, bei den Prostituierten saß und mit ihnen gegessen hat. Wenn also ein Teil der Zöllner und stadtbekannten Sünder zu Jesus kommt, und hier steht ein Verb, das das fortgesetzte Kommen beschreibt. Also sie kommt nicht nur mal einmal, ach guck mal, da kommt einer. Nee, sie kommen und kommen und kommen zu Jesus. Sie hören nicht auf damit, zu Jesus zu kommen. Mega. Alles das wünschen wir uns ja, dass Menschen zu Jesus kommen. Hier handeln Menschen wie der zurückgekommene Sohn. Sie wollen zurück zum Vaterhaus. Sie haben kapiert, da ist jemand, der zeigt uns den Weg. Der ist der Weg zum Vaterhaus. Ich will wieder Gemeinschaft mit dem Vater. Ich merke, mein Leben ist verkorkst. So kann es nicht weitergehen. Ich will eine Veränderung. Aber die Pharisäer stehen zornig daneben. Sie sind ganz und gar nicht einverstanden damit, was Jesus macht. Dieser nimmt stadtbekannte Sünder auf. Müssen wir uns mal vorstellen, kleine Stadt, vielleicht hat er mir selber was angetan. Mich so gepresst, dass ich nicht mehr das Brot zum Essen hatte. Mir so viel Zölle abgepresst. Keine Ahnung. Aber sie nehmen Anstoß. Sie nehmen das gar nicht wahr, was da wirklich passiert. Dieser Mensch nimmt stadtbekannte Sünder auf und isst mit ihnen. Wahrscheinlich sind ihnen die Reinheitsgebote und die vielen Zäune um die Gesetze so in Fleisch und Blut übergegangen, dass sie gedacht haben, mit diesen Menschen, mit diesen Zolleintreibern, Prostituierten, Dieben und Säufern zu essen, da wird man ja selber ein Sünder. Ja, Jesus ist selbst ein Sünder geworden in ihren Augen. Aber hat sich Jesus nicht nur so verhalten, wie sein himmlischer Vater sich verhalten würde? Und wie ist das mit uns? Wie offen sind wir für nichtchristliche Leute? Wir stehen immer mehr in diesem Konflikt, denn unsere Gesellschaft wird immer mehr nicht christlich. Sie wendet sich immer mehr von Jesus und dem Evangelium weg. Es ist erschreckend, wenn du irgendwo im Internet mal guckst, was junge Leute im Interview geantworten, wenn ihnen nach der Bedeutung von Weihnachten, Ostern oder Pfingsten eine Frage gestellt wird. Gerade haben einige Halloween gefeiert und nicht den Reformationstag. Wie empörend. Was machen wir damit? Uns ärgern? Diese Menschen verachten? Was müssen sie uns beweisen? Wie weit müssen sie uns entgegenkommen, bis wir uns selber ihnen öffnen? Wie freundlich und unkompliziert bieten wir ihnen unsere Gemeinschaft an? Öffnen wir ihnen unsere Herzen? Oder halten wir nur kritisch Abstand? Wir haben ja oft gute Argumente dafür, Abstand zu halten. Nee, Halloween? Nee, das ist doch... Es gibt ja viele gute Argumente von den Menschen, sich zurückzuziehen. Und so beten wir vielleicht für sie, aber manchmal auch das nicht. Aber halten viel Abstand. Die Geschichte vom verlorenen Sohn endet mit dem verlorenen Bruder. Warum ist das so? Weil sie dem älteren Bruder gilt, wie die beiden anderen Gleichnisse. Den Pharisäern wurde diese Geschichte erzählt, aus Liebe. Jesus liebt sie so sehr, wie der himmlische Vater sie liebt. Hören wir selbst die Verse ab Vers 25. Sein älterer Bruder aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und ausgelassenen Reigentanz. Und er rief einen der Diener und erkundigte sich, was das wäre. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat ihm das Mastkalb, das für besondere Feiern vorgesehen war, geschlachtet, weil er ihn gesund zurückerhalten hat. Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater ging aber hinaus und redete ihm zu. Sehen wir die Parallelen? Die Pharisäer wollen nicht dazukommen. Sie wollen sich nicht mitfreuen, dass Jesus sich Menschen zuwendet, die weit weg von Gott waren. Was würden wir tun? Würden wir ähnlich handeln? Und der Vater geht hinaus. Und wie antwortet der ältere Bruder dem Vater zunächst? Er sagt, siehe, so viele Jahre habe ich dir gedient und ich habe niemals ein Gebot von dir übertreten. Und jetzt, wo dieser dein Sohn, der sein Geld mit Huren durchgebracht hat, zurückkehrt, lässt du das Mastkalb für ihn schlachten. Was ist da los zwischen dem älteren Sohn und dem Vater? Wie ist ihr Verhältnis? Ist das wirklich so gut, wie die Pharisäer von sich selber meinen? Niemals ein Gebot übertreten? Und was ist gerade jetzt? Was ist gerade jetzt, wo der Vater sagt, komm mit hinein, freu dich mit uns. Nein, jetzt willst du nicht mitkommen. Ist das nicht etwa ein Gebot missachtet? Und der ältere Sohn lässt durchblicken, dass er sich wie der Jüngere nach Freude sehnt, nach einem schönen Leben, nach einem Leben voller Aufregung und schönen Erlebnissen. Und dass er sich eigentlich danach sehnt, zu feiern und fröhlich zu sein. Aber er hat dem Vater nie davon erzählt. Er hat ihn nie um etwas gebeten. Wie die Pharisäer beten, fasten, Gebote beachten, einen Zaun um die Gebote machen, anderen das Leben schwer machen, das hat sie nicht wirklich glücklich gemacht. Das hat sie nie wirklich erfüllt. Das sehen wir aus diesem Satz. Nie hast du mir auch nur ein Böcklein geschlachtet. Da ist eine Sehnsucht in den Pharisäern, aber die doch Gefangene sind. Gefangene ihrer eigenen und fremden Ideen. Wir hören, bevor ich zum Endspurt der Predigt ansetze, ein kurzes Lied.
Bewahr dir dein Denken, oh Mensch, verfolge nicht gleich jeden Wunsch. Such nach der heilsamen Wahrheit, finde deine eigene Klarheit. Erklär dich nicht jedem, der fragt, bleib sparsam in dem, was du sagst. Du musst dich nicht zeigen, wenn du es nicht willst. Ist okay, wenn du dich mal verstellst. Du bist kein Gefangener der Erwartungen anderer. Du musst nicht immer tun, was man sagt. Du hast diese Würde, die fragt: Ist das hier ein Ausdruck von Segen? Oder sollte ich nochmal überlegen? Bleib hilfreich, bescheiden und klar. Doch geh auch nicht durch jede Tür. Bleib auf dem Weg, wo das Gute entsteht, in der Weite, wo der Wind gnädig weht. Du bist kein Gefangener der Erwartungen anderer. Bewahr dir dein Denken, verlier es nicht. Du hast eine Höhle mit Schätzen des Lichts. Du hast dein Vertrauen in das, was dich trägt, auf heilsame Weise bewegt. Verwalter von fremden Träumen, wag dich mal wieder in die Wipfel der Bäume. Sieh nur die Farben am Firmament, das Dämmern eines Tags, der noch kommt. Da ist noch mehr Spielraum, mein Freund. Du hast noch das Feld, wo man träumt. Mal dir aus, wie könnte es wohl werden, dieses kleine Stück Himmel auf Erden. Das Leben spricht selbst tief in dir. Komm, folg dieser heiligen Spur. Verlauf dich nicht in der Weite des Raums, sondern leb einen sinnvollen Traum. Sei kein Gefangener der Erwartungen anderer. Bewahr dir dein Denken, verlier es nicht. Du hast eine Höhle mit Schätzen des Lichts. Du hast dein Vertrauen in das, was dich trägt, auf heilsame Weise bewegt. Du bist kein Verwalter von fremden Träumen. wag dich mal wieder in die Wipfel der Bäume. Sieh nur die Farben am Firmament, dieses Dämmern eines Tags, der noch kommt. Du bist kein Gefangener der Erwartungen anderer. Nein, du bist kein Gefangener.
Das Lied hätte ich gern den Pharisäern damals vorgespielt. Kein Gefangener. Die Pharisäer haben dieselbe Sehnsucht wie die verlorenen Söhne und Töchter. Sehnsucht nach Freude, nach Leben, nach Sinn. In ihrer kalten Gesetzlichkeit wird diese Sehnsucht aber nicht gestillt. Und was lässt Jesus den Vater im Gleichnis antworten? Wir hätten vielleicht gesagt, warum vertraust du mir nicht? Warum erzählst du mir nicht davon, was deine Sehnsüchte sind, dass du einmal mit deinen Freunden feiern willst? Der Vater hätte so konfrontativ werden können, aber er antwortet ganz anders. Er antwortet dem älteren Bruder liebevoll mit dem Wort Kind. Mein Kind. Was für ein wunderbar, ja, jetzt überlegt mal, das sind die Pharisäer, die damit angesprochen sind in der Übertragung. Jetzt überlegt mal, was für ein wunderbarer Vater, mein Kind, so zärtlich, so freundlich spricht der Vater alle Menschen an, auch dich. Auch wenn du dich innerlich entfernt und dich in irgendetwas verrannt hast. Der verlorene Sohn hat sich verrannt, aber der ältere Bruder hat sich auch verrannt. Und wenn du dich zu keinem von beiden zugehörig fühlst, ich weiß nicht, was dich heute Morgen bedrückt oder umtreibt oder worin du dich, so wie ich manchmal, verrennst, dein Vater weiß es. Dein Vater im Himmel weiß es. Und er kommt zu dir hinaus, wenn du es gar nicht schaffst, zu ihm reinzugehen. Er kommt hinaus und spricht dich freundlich an. Sein erstes Wort ist, mein Kind, erzähl mir davon, es interessiert mich. Du bist doch mein liebes Kind. Und dann ergänzt er noch, Kind, du bist allezeit bei mir. Was für eine Aussage. Gibt es etwas Wunderbareres im Leben, als zu wissen, ich darf alle Zeit, jederzeit bei meinem himmlischen Vater sein, in Kontakt, in Gemeinschaft mit meinem himmlischen Vater. Also wenn du einen Bibelvers mit nach Hause nehmen willst, dann nimm den mit nach Hause und vergiss ihn nie mehr. Kind, du bist alle Zeit bei mir. Es ist so schön, beim Vater zu sein. Und ich habe viel Schönes im Leben erlebt, aber das ist immer das Herrlichste. Mit meinem himmlischen Vater zusammen zu sein. Und jetzt setzt der Vater noch einen drauf. Jetzt sagt er auch noch, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Da war ja die Erbteilung am Anfang, ihr wisst es vielleicht. Der Jüngere wollte weg, der Ältere bekam den Bauernhof zugesprochen, den er ganz allein haben würde nach dem Tod des Vaters. Und jetzt sagt der Vater zu ihm, was mir gehört, gehört auch dir. Das heißt doch eigentlich, das Böcklein, meine Güte, du hast mir nichts davon erzählt, dass du mal eins schlachten willst und mal fröhlich feiern willst. Hättest du aber gar nicht gebraucht. Gehört dir. Das gehört dir schon. Du hättest auch ohne mich zu fragen feiern können. Und am Ende sagt der Vater sinngemäß, das, was auch Jesus so antreibt, Mensch, ihr Pharisäer, nehmt eure kleine, fromme Welt doch nicht wichtiger als die Menschen um euch herum, wenn sie euch auch manchmal ärgern. Zeigt ihnen, dass ihr sie lieb habt. Gebt ihnen ein bisschen von eurer Zeit, von eurer Aufmerksamkeit. Überwindet euch hier und da, damit die Menschen durch euch ein wenig davon spüren können, wie sehr der Vater im Himmel sie lieb hat. Was sind heilige Menschen? Pharisäer? Nein. Es sind Menschen, in deren Gegenwart es anderen leichter fällt, an Gott zu glauben. Heilige Menschen sind Menschen, in deren Gegenwart es anderen leichter fällt, an Gott zu glauben. Was, wenn die Pharisäer so gefühlt und gedacht hätten wie Jesus, dann hätten sie sich auch zu dem Essen einladen lassen, wo die Prostituierten, die verhassten Zolleintreiber, Diebe und Räuber saßen, hätte auch mitgegessen und hätten miterlebt, 4 Kapitel weiter, findet ihr das im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, hätten miterlebt, wie ein kleiner Zachäus, ein verhasster Zolleintreiber, den Tresor öffnet, die Kohle rausholt und sagt, ich erstatte es 4-fach, wenn ich jemand betrogen habe. Und die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen. Ein Mann, der nur dafür gelebt hatte, zu raffen und zu raffen und zu raffen, wird auf einmal ein anderer in der Nähe von Jesus. Und das hätten die Pharisäer miterleben können, wenn sie auch da mit am Tisch gesessen hätten mit Jesus. Und dann hätte das Gleichnis, genau wie meine Predigt, vielleicht so geendet. Und der ältere Bruder kam vom Feld. Er hörte Musik und fröhlichen Reigentanz. Da fragte er den Diener, was das wäre. Der Diener sagte, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder erhalten hat. Und noch ehe der Diener endete, sprang der ältere Bruder vom Esel, warf den Saatkorb auf die Erde, streifte die schweren Stiefel ab, um schneller laufen zu können, rannte ins Haus, suchte unter allen Feiernden seinen Bruder, lief zu ihm hin und umarmte ihn stürmisch. Endlich, mein Bruder ist zurück. Endlich, endlich, alle meine Sorgen waren umsonst. Du bist nicht umgekommen in der Fremde und im Hunger. Mein Bruder war verloren und ist wiedergefunden. Mein Bruder war tot und ist wieder lebendig. Wenn das kein Grund zum Feiern ist, Amen.